Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. Wir wollen uns gerne in dieser Woche besonders mit einem Begriff beschäftigen, der sehr oft in der Bibel vorkommt. Aber irgendwie erscheint er uns sehr merkwürdig. Und zwar der Begriff Gottesfurcht. So sagt zum Beispiel Psalm 112, Vers 1, glückselig der Mann, der den Herrn fürchtet. Nun, warum ist dieser Begriff so seltsam für uns oft? Als Christen dürfen wir wissen, dass Gott unser Vater geworden ist. Und als so wie ein Sohn zu seinem Vater haben wir eine besondere Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Wir haben eine lebendige und wunderbare Beziehung zu ihm. Und irgendwie will da der Begriff Furcht so gar nicht dazu passen. Aber weil dieser Begriff Gottesfurcht eben sehr oft in der Bibel vorkommt, also für Gott wichtig ist und auch immer wieder als ein Kennzeichen von uns Gläubigen dargestellt wird, wollen wir uns in dieser Woche einmal besonders mit diesem Begriff beschäftigen. Zuerst einmal möchte ich sagen, was Gottesfurcht eben nicht ist, und zwar Angst vor Gott. Wir wissen bei der ersten Sünde, die begangen wurde, dass Adam sich vor Gott versteckt hat, weil er Angst hatte. Er sagt dort, dass er sich fürchtete. Und für jemanden, der eben noch keine Beziehung zu Gott hat, also ungläubig ist, ist es in gewisser Weise auch angemessen, vor Gott Angst zu haben, weil er noch mit seinen Sünden vor Gott steht. Aber in der Beziehung zu Gott als unserem Vater, also von uns Gläubigen, da kann es eigentlich keinen Platz für Angst geben. Mir persönlich, da ich auch Vater bin, wäre es schlimm, wenn mein Sohn Angst vor mir hätte. Und nicht umsonst lesen wir auch mehrere hundert Mal in der Bibel, dass Gott uns zuruft, fürchte dich nicht. Ich möchte gerne auch biblisch begründen, warum Angst vor Gott eben nicht mit Gottesfurcht gemeint ist. Dazu gibt es zwei Verse, die das zeigen. Der erste Vers in Epheser 5, Vers 33, wo wir lesen, dass die Frau ihren Ehemann fürchten soll. Aber im Zusammenhang wird klar, dass es hier nicht um Angst geht, sondern um ein Respektieren und um ein Achten. Ein zweites Beispiel aus Römer 13, Vers 7, wo es um unser Verhältnis zur Regierung geht. Wir lesen dort in diesem Vers, dass wir diese Regierung, die uns vorsteht, fürchten sollen. Und auch hier wird klar, dass es nicht um Angst geht vor der Regierung, sondern darum, dass wir sie anerkennen als etwas, das über uns steht. Das können wir uns sehr gut vorstellen, wenn wir uns eine Begegnung mit Angela Merkel oder dem Präsidenten vorstellen. Wenn wir das jetzt wieder auf den Begriff Gottesfurcht übertragen, dann hat das also besonders damit zu tun, dass wir Gott Anerkennung und Achtung entgegenbringen. Gott ist natürlich unser liebender Vater, aber trotzdem ist er immer noch Gott, der weit über uns steht. Er ist eben kein Kumpel, den ich im Gebet so anspreche wie jemanden auf der Straße oder wie meinen besten Freund. Wir müssen uns es wirklich bewusst machen, Gottes Kind zu sein und Gottesfurcht dürfen wir niemals gegeneinander ausspielen. Dass wir also sagen, die Beziehung darf kumpelhaft sein, weil Gott ja unser Vater ist. Nein, Gottesfurcht ist immer noch da. Und nur weil Gott unser Vater ist, ist er auch nicht weniger ehrfürchtig zu behandeln. Der Vers 1. Petrus 1, Vers 17, der ist hier sehr wichtig, macht deutlich, dass das Vatersein von Gott eben nichts von seiner ehrfurchtgebietenden Größe und Allmacht wegnimmt. Wir lesen dort nämlich, und wenn ihr den als Vater anruft, also hier ist dieser erste Teil, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Also ganz klar der Zusammenhang zwischen Gott, unser Vater, dem wir aber in Ehrfurcht und Gottesfurcht begegnen. Wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir jetzt den ersten Punkt von Gottesfurcht, Gott anzuerkennen als jemanden, der weit über uns steht. Das geht also bei diesem Thema besonders um das Bewusstsein der Größe Gottes. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, der sehr wichtig ist. Dazu möchte ich zuerst aus Psalm 36 lesen, und zwar die Verse 2 bis 5, wo es aber primär um ungläubige Menschen geht. Wir lesen dort, die Übertretung des Gottlosen spricht im Innern meines Herzens, es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Denn es schmeichelt ihm in seinen eigenen Augen, seine Ungerechtigkeit zu erreichen, Hass auszuüben. Frevel und Trug sind die Worte seines Mundes, er hat es aufgegeben, verständig zu sein, Gutes zu tun. Frevel ersinnt er auf seinem Lager, er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. In diesen Versen wird ein Mensch beschrieben, der eben keine Gottesfurcht hat. Und wodurch ist sein Leben gekennzeichnet? Nun, eigentlich dadurch, dass er Böses tut, Böses redet und Böses denkt. Und deshalb gibt es eine ganz besondere Definition von Gottesfurcht, die König Salomo uns gibt in Sprüche 8, Vers 13. Dort sagt er, die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Gottesfurcht hat also auch besonders damit zu tun, dass die Ehrfurcht vor Gottes Größe mich zu einem heiligen Leben führt. Und das ist auch ganz logisch, denn wenn ich mir bewusst bin, wie heilig und erhaben mein Vater im Himmel ist, und wenn ich mir bewusst bin, dass ich mein Leben unter seinen Augen führe, dann wird das unweigerlich einen Einfluss auf meinen Alltag haben. Deshalb wird ein gottesfürchtiger Gläubiger immer das Böse hassen. Es ist ihm einfach ein Herzensanliegen jeden Tag, dass er seinen Gott durch Sündigen nicht verunehrt. Es ist ihm deshalb eigentlich automatisch wichtig, sich von allem zu trennen, was in irgendeiner Weise Gott verunehrt. Und der Schlüssel dazu ist Gottesfurcht. Das wird auch in 2. Korinther 7, Vers 1 bestätigt, wo wir lesen, lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Hier geht es jetzt nicht darum, dass ich eben nicht sündige, weil ich Angst vor Gottes Strafe habe. Nein, hier geht es darum, dass ich eine ehrfürchtige Sorgfalt in meinem Alltag habe, dass ich Gott nicht verunehren möchte. Nicht aus Angst, sondern weil ich ihn liebe, weil ich ihn ehre, weil ich ihn achte. Es gibt eine ganz interessante Anekdote, die das verdeutlicht, die möchte ich gerne erzählen. Es war einmal ein Gutsherr, der einen Kutscher einstellen wollte. Dann kamen drei Bewerber und unser Gutsherr stellt jetzt folgende Frage. Wie nah könntet ihr mit der Kutsche an einer tiefen Schlucht vorbeifahren? Der erste voller Stolz erwidert, also ich schaff's einen Meter neben dem Abhang. Der zweite wird noch stolzer, seine Brust schwillt an und er sagt, also ich hab sogar einen halben Meter geschafft. Der dritte Bewerber antwortet aber dann, überhaupt nicht. Ich würde so weit entfernt von der Schlucht wie möglich fahren, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Und es überrascht uns vielleicht, aber der dritte wurde eingestellt. Wir übertragen das mal auf das Thema Gottesfurcht. Gottesfurcht bedeutet, dass ich dem Bösen aus dem Weg gehen möchte. Das heißt, ich versuche gar nicht erst so nah an der Schlucht wie möglich zu fahren. Also so nah wie möglich an der Sünde. Darf ich das und das noch oder ist das schon Sünde? Oder ist es vielleicht gerade noch gut genug? Nein, wenn ich von Gottesfurcht geprägt bin, dann nehme ich Abstand vom Bösen und werde zum Herrn gezogen. Wenn wir uns diese Aspekte von Gottesfurcht so anschauen, dann merken wir, dass es keine feststehende Definition von Gottesfurcht gibt. Aber ich möchte gerne mal einen Bekannten, einen Freund von mir zitieren, der einmal eine Definition gewagt hat, die nicht verbindlich ist, aber die ich persönlich ganz gut finde. Ich lese kurz vor. Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles zu stellen. Dieser Satz hatte sehr in sich, aber ich finde, er bringt die Sache sehr gut auf den Punkt, deswegen wiederhole ich den Satz jetzt gerne noch einmal. Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles stellt. Wenn wir uns das verinnerlichen, dann kommen wir unweigerlich jetzt zu der Frage, wie kann ich denn diese Gottesfurcht in meinem Leben zeigen? Dazu wollen wir gerne einige Beispiele nennen. Der erste Punkt, wie reden und kommunizieren wir? Die Bibel ermahnt uns zum Beispiel im Psalm 34, Vers 13, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Wenn wir etwas sagen, sollte es immer der Wahrheit entsprechen. Es sollte gut sein, es sollte nützlich sein. Es sollte uns auch klar sein, dass Kraftausdrücke, Fluchen und so weiter nicht zu einem gottesfürchtigen Leben passen. Wir lesen in Epheser 4, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. Und nur ein Kapitel weiter, Epheser 5, Vers 3 und 4, lesen wir, Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Das ist schon bemerkenswert. Das heißt nicht, dass wir Christen nicht lachen dürfen, aber albernes Geschwätz und Witzelei passen einfach nicht zu einem gottesfürchtigen Christen. Weiteres Beispiel. Wie gehen wir mit Sünde im Alltag um? Gottesfurcht, darüber haben wir jetzt gesprochen, wird uns dazu führen, automatisch dass wir ein reines und heiliges Leben führen möchten. In der Welt um uns herum begegnet uns dabei aber jede Form von Unreinheit. Und genau davon sollten wir uns fernhalten. Ganz praktisch heißt das jetzt, dass ich mich von bestimmten Orten, wo ich weiß, dass sie mich verleiten können zum Sündigen, das können auch und sind sehr oft digitale Orte, dass ich mich davon fernhalte. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dort versündige, sehr hoch ist. Und besonders gilt das auch für den Medienkonsum, den wir schon gerade angesprochen haben. Welche Zeitschriften oder Bücher lese ich? Und ganz besonders, welche Filme oder Serien schaue ich mir an? Wenn es da um Inhalte geht, die zu Gott nicht passen, dann passen sie auch zu mir als einem gottesfürchtigen Gläubigen nicht. Noch einen letzten Punkt, den wir gerne hier als Beispiel ansprechen möchten, obwohl es sicher noch viel, viel mehr gäbe. Wie kleiden wir uns? Dieses Thema ist sehr heikel und brisant, gerade heute, gerade auch bei unseren weiblichen Zuhörern, aber natürlich ist es auch ein Thema, das Männer angeht. Wir könnten bei diesem Thema entgegnen, und das hört man sehr oft, das sind doch nur Äußerlichkeiten, darum geht's Gott doch überhaupt nicht. Und es stimmt, dass es erstmal das Äußerliche betrifft, aber trotzdem sind diese Äußerlichkeiten Gott nicht egal. Warum? Weil das Neue Testament besonders eben auch zu diesem Thema einiges sagt. Wir lesen zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 9, wo Paulus schreibt, ebenso auch, dass die Frauen sich in bescheidenem Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Hier geht es Paulus gar nicht darum, einen gesetzlichen Katalog aufzustellen, sondern um uns zu zeigen, dass Frauen, die durch Gottesfurcht gekennzeichnet sind, auch einen Einfluss auf das Äußere wahrnehmen. Zwei Aspekte werden hier besonders deutlich. Erstens, unser Äußeres, auch das von Männern, soll anständig und unanstößig sein, das heißt niemanden in Gedanken zum Sündigen verleiten, besonders auf der sexuellen Schiene. Und zweitens, unser Äußeres soll nicht zu aufwendig oder teuer sein. Noch einmal, es geht hier überhaupt nicht darum, dass wir Kleidervorschriften einführen. In der Bibel finden wir die ja auch nicht. Es gibt also keine Antworten auf die Fragen, wie tief oder wie kurz darf der Rock oder die Hose sein, wie tief darf das Dekolleté sein, wie eng und körperbetont darf eine Kleidung sein. Sind 100 Euro für diese Schuhe jetzt okay? Eigentlich sind Fragen wie diese, und es gibt ja, bei vielen Themen, die falschen Fragen. Denn die Gottesfurcht sollte uns dazu bringen, dass wir nicht die christliche Freiheit ausreizen, also wie dieser Kutscher gerade noch bis zur Kante, sondern wenn wir durch Gottesfurcht geprägt sind, dann wollen wir alles vermeiden, was Gott irgendwie verunehren könnte. Und das ist unser Eindruck. Bei vielen Themen stellen wir oft die falschen Fragen. Darf ich das? Ist das noch erlaubt? Ist das schon verboten? Wie weit darf ich gehen? Ist das schon Sünde? Ein gottesfürchtiger Gläubiger wird seine Freiheit nicht ausreizen wollen, sondern aktiv alles versuchen wollen, seinem Herrn durch sein ganzes Leben Freude zu machen. Und dabei ist ganz wichtig, dass das nicht aus Zwang geschieht, sondern freiwillig und aus Liebe. Auch aus Achtung und Respekt vor der Größe Gottes. Dazu soll Gottesfurcht uns ja bringen. Nachdem wir uns jetzt diese Gedanken gemacht haben, möchte ich jetzt eine Frage stellen, die unsere Zuhörer, die meine Zuhörer und mich genauso angeht. Habe ich Gottesfurcht? Hast du Gottesfurcht? Wenn wir an Gott glauben und ihn als unseren Vater bekennen, dann sollte sich eigentlich Gottesfurcht automatisch in unserem Leben zeigen. Vielleicht überprüfen wir uns einmal selbst, ob wir Gott Achtung, Respekt und Anerkennung entgegenbringen. Und wenn ja, inwiefern wir das tun, inwiefern das praktisch im Leben sichtbar ist. Als letzten Punkt dieser Folge möchte ich gerne jetzt einen Streifzug durch die Bibel machen und einige weitere Eigenschaften von Gottesfurcht aufzeigen. Ich werde die Stellen dabei nur nennen, nicht weiter vorlesen, das kannst du gerne später in Ruhe machen. Punkt Nummer 1, Jesaja 66, Vers 2, Gottesfurcht hat mit Ehrfurcht vor der Bibel zu tun. Bist du Gottes Wort gerne gehorsam oder schraubst du gerne an der einen oder anderen Stelle rum mit dem Verweis auf kulturelle Gegebenheiten und so weiter? Der zweite Punkt, Sprüche 1, Vers 7. Gottesfurcht ist das Geheimnis von echter Weisheit, also wirklicher Einsicht in Gottes Gedanken. Auch hier die Frage, könnte Gott dir seine Weisheit schenken, weil du eben gottesfürchtig lebst? Punkt Nummer 3, Psalm 86, Vers 11. Und Sprüche 21, Vers 2 bis 5. Gottesfurcht bekommt man durch ein sich Aufhalten in der Gegenwart Gottes. Das kann zum Beispiel im Gebet sein oder auch indem man die Bibel liest und sich daran hält. Lebst du bewusst in der Gemeinschaft mit deinem Vater oder lebst du deinen Tag einfach so in den Tag hinein mit deinen Gedanken und hoffst irgendwie gottesfürchtiger zu werden? Punkt Nummer 4. Hebräer 12, Vers 28. Wenn man Gott dienen möchte, auf eine Gott angemessene Weise, ist Gottesfurcht eine Voraussetzung dafür. Auch hier die Frage, ist dein Leben, ist mein Leben im Alltag Gott wohlgefällig, sodass wir ihm dienen können, dass Gott uns praktisch gerne Aufgaben geben möchte? Punkt Nummer 5. 1. Mose 39, Vers 9. Gottesfurcht hilft einem, in sexuellen Versuchungen standzuhalten. An dieser Stelle geht es um Josef, der wegläuft, als er merkt, da kommt eine sexuelle Versuchung. Auch hier die Frage, haben wir so viel Gottesfurcht, dass sie uns von solchen Sünden abhält? Nicht nur in der Praxis, sondern auch in unseren Gedanken oder im Internet. Punkt Nummer 6, Kolosser 3, Vers 22. Gottesfurcht zeigt sich auch bei dem Tagesgeschäft, also Schule, Ausbildung, Beruf. Spüren unsere Vorgesetzten, dass wir Gott fürchten? Nummer 7, 5. Mose 14, Vers 23. Gottesfurcht kann gelernt werden. Wenn du also jetzt vielleicht spürst, dass deine Gottesfurcht eben nicht so groß ist, dann dürfen wir dich ermuntern, das in Gebet vor Gott zu bringen, dich in Gemeinschaft mit Gott aufzuhalten, dann wird die Gottesfurcht automatisch gesteigert. Punkt Nummer 8, 1. Timotheus 2, Vers 10. Gottesfurcht beeinflusst, das hatten wir gerade schon, das Verhalten und das Äußere von Frauen. Zeigt sich da Gottesfurcht in deinem Leben? Punkt Nummer 9, Psalm 33, Vers 18. Gottesfurcht wird immer und in jedem Fall von Gott belohnt. Ist dir der Lohn von Gott etwas wert? Punkt Nummer 10, Maleachi 3, Vers 16. Gottesfurcht wird von Gott sorgfältig notiert. Dort lesen wir, dass Gott praktisch Buch führt über gottesfürchtige Menschen. Auch hier die Frage, ist uns die Anerkennung Gottes etwas wert? Nummer 11, 1. Petrus 1, Vers 17 bis 19. Gottesfurcht ist eine logische Konsequenz davon, wenn man als Gläubiger für den Tod des Herrn Jesus dankbar ist. Auch hier wieder die Frage, ist Golgatha für uns etwas, woran wir nur sonntags in der Gemeinde denken, oder sind wir so erfüllt und dankbar für das, was der Jesus für uns getan hat, dass es unseren Alltag bestimmt? Nummer 12, der vorletzte Punkt, 1. Petrus 3, Vers 2. Gottesfurcht hat einen Einfluss auf jede einzelne Situation in meinem Alltag. Auch hier die Frage, merken die Menschen um mich herum etwas davon, dass ich gottesfürchtig bin? Und der letzte Punkt, Sprüche 16, Vers 6. Gottesfurcht sorgt dafür, dass ich mich vom Bösen trenne. Wenn wir uns in der Bibel die Glaubensvorbilder anschauen, die wir haben, da finden wir immer eine Gemeinsamkeit, die sie alle hatten, und zwar, dass sie gottesfürchtig waren. Zu einem Leben, wo Gottesfurcht zu sehen ist, wird Gott sich immer bekennen. Das finden wir in der Bibel, das werden wir auch heute erleben. Er belohnt die Gläubigen, die ihr Leben in dieser Gottesfurcht und in heiligem Ernst leben. Nun, in der nächsten Folge möchten wir uns besonders darüber Gedanken machen, wie Gott diese Gottesfurcht belohnt. Schön, dass ihr heute zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!